Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Es ist offiziell, die Recht und Gerechtigkeit PiS hat bei den Wahlen in die Regionalparlamente die meisten Stimmen erhalten. Und werden die Kommunalwahlen Einfluss auf die Machtverteilung in der Region haben? Mehr unter anderem zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, er war bereits zu seinen Lebzeiten ein Klassiker und hat seine Wahlheimat Spanien wohl genauso geliebt wie Polen und die Ukraine. Im zweiten Teil der Sendung erinnern wir an den Schriftsteller, Radiojournalisten, aber auch Boxer Józef Łobodowski und erfahren mehr zur Geschichte des Danziger Kurhauses. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Nach Auszählung aller Stimmen, PiS gewinnt Wahlen in die Regionalparlamente und Regierung befasst sich mit neuem Gesetzesprojekt für die Elternunterstützung. Die Recht und Gerechtigkeit PiS hat bei den Wahlen in die Regionalparlamente die meisten Stimmen erhalten. Das teilte die staatliche Wahlkommission nach Auszählung aller Stimmen mit. Die Partei von Jarosław Kaczyński hat 34,3% der Stimmen erhalten. Platz 2 belegte mit 30,6% die Bürgerkoalition unter Premierminister Donald Tusk, gefolgt vom dritten Weg über 14,2%. Die Konfederacja und parteilose Kommunalpolitiker erreichten gemeinsam 7,2%, während die Linke 6,3% der Stimmen sichern konnte. Das Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy, also der Verein der parteilosen Kommunalpolitiker, erhielt 3,01%. Die Partei von Jarosław Kaczyński wird damit insgesamt 239 Abgeordnete in den Regionen stellen können. Die Bürgerkoalition hat 210 Sitze in den Regionalversammlungen erlangt, aber ihre Politiker werden voraussichtlich im Gegensatz zur PiS regionale Koalitionen mit anderen Kräften eingehen können, vor allem mit dem dritten Weg, der 82 Sitze gewann und der Linken, die nur 7 Sitze erhalten wird. Die Ergebnisse berücksichtigen die Stimmen aus allen Wahlbezirken. Die Europäische Union hat eine Einigung erzielt, die Importbeschränkungen für bestimmte Waren aus der Ukraine zu verschärfen. Zudem wird das bestehende Abkommen über den zollfreien Handel um ein weiteres Jahr verlängert. Diese Beschlüsse folgen auf intensive Verhandlungen der EU-Institutionen und sind von den Botschaftern der Mitgliedstaaten bestätigt worden. Jetzt steht die Zustimmung des Europäischen Parlaments aus, dessen Kommission für internationalen Handel sich heute um 15 Uhr mit der Thematik auseinandersetzt. Vor allem polnische Bauern hatten Änderungen gefordert, die jetzt in Form von Importlimits für Eier, Zucker, Geflügel, Mais, Hafer, Hirse und Honig umgesetzt werden. Ein wichtiger Aspekt der Vereinbarung ist, dass bei der Bestimmung der Importgrenzen nicht nur die Daten der letzten 2 Jahre herangezogen werden, sondern auch die zweite Hälfte des Jahres 2021. Dieser erweiterte Referenzzeitraum, für den sich insbesondere Polen und Frankreich stark gemacht hatten, soll zu stärkeren Beschränkungen der Importe führen. Während der Forderung nach einer Begrenzung der Weizenimporte nicht nachgekommen wurde, hat die Europäische Kommission zugesichert, den Weizenimport genau zu beobachten. Sollten sich Störungen auf den EU-Märkten ergeben, wird sie auch hier regulierend eingreifen, so die Ankündigung. Die finale Zustimmung des Europäischen Parlaments in der Sitzung in Straßburg in 2 Wochen ist entscheidend dafür, dass das Abkommen mit der Ukraine in seiner angepassten Form um ein weiteres Jahr Bestand haben wird. Die Regierung wird sich heute mit einem Gesetzesentwurf zur Unterstützung von Eltern befassen, der unter dem Namen aktive Eltern oder weniger formell als Oma-Geld bekannt ist. Das Familienministerium hat den Plan ausgearbeitet, um Eltern bei der Vereinbarung von Beruf und Familie zu unterstützen. Wie Ministeriumssprecher Michał Siska im Gespräch mit dem Polnischen Rundfunk erklärte, sei das Projekt Teil einer umfassenden Strategie zur Unterstützung von Eltern. Der aktive Elternteil Plan, so Siska, stütze sich auf 3 Säulen. Aktiv im Kindergarten, biete eine Unterstützung von 1.500 Zloty für Eltern an, die ihre Kinder in die Kinderkrippe, den Kinderclub oder zu einer Tagesmutter geben möchten. Dies ersetzt die bisherige Unterstützung von bis zu 400 Zloty. Aktive Eltern im Beruf sei eine finanzielle Unterstützung von 1.500 Zloty für Eltern, die ihr Kind bei einer Nanny oder bei Großeltern lassen möchten, und aktiv zu Hause sei ein Betrag von 500 Zloty für Eltern, die mit ihrem Kind zu Hause bleiben möchten. Dies soll das bisherige Betreuungskapital ersetzen, wobei der neue Betrag auch für das erste Kind verfügbar sein soll. Geht es nach Siska, sollen Eltern die Möglichkeit erhalten, je nach Bedarf und persönlicher Situation die Art der Unterstützung zu wechseln. Für dasselbe Kind könne jedoch in einem Monat nur eine Art der Unterstützung beantragt werden. Der Plan zielt auf Kinder im Alter von 12 bis 35 Monaten ab, also nach dem Elternurlaub und bevor sie das Alter erreichen, in dem sie Anspruch auf Vorschulbetreuung haben. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Wird die Linke nach den Kommunalwahlen die Kontrolle über ein Ministerium verlieren und in welchem Format werden die Parteien der Regierungskoalition zu den Europawahlen antreten? Die Einzelheiten in der Presseschau mit Jakob Kokler.
Die Linke soll entweder das Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik oder das Wissenschaftsministerium abgeben. Nachdem die Partei von Wojciech Czarzasty und Robert Biedroń bei den Kommunalwahlen landesweit nur knapp über 6% erreicht hat, berichtet die Tageszeitung Rzeczpospolita. Die Forderung der Bauernpartei PSL, lesen wir, soll außerdem auch eine Reaktion auf die Angriffe auf den dritten Weg sein. Vor den Kommunalwahlen hatten Politiker der Linken, Sejm-Marschall Szymon Hołownia, für das Hinauszögern der Abstimmung über Gesetze zur Liberalisierung des Abtreibungsrechts massiv kritisiert. Hołownia hatte beschlossen, dass sich der Sejm erst am 11. April, also schon nach den Kommunalwahlen, mit den Gesetzesentwürfen zur Abtreibung befassen würde, lesen wir. Kurz vor den Wahlen forderte Robert Biedroń sogar, dem dritten Weg die rote Karte zu zeigen, während die Vorsitzende des Clubs der Linken, Anna Maria Żukowska, Hołownias Aufruf zur Ruhe vulgär kommentierte. Die Bauernpartei PSL glaubt, dass unter anderem Żukowska und ihre Äußerungen das Problem in den Beziehungen zwischen dem dritten Weg und der Linken sind. Die PSL wirft der Linken auch vor, im Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Stärke im Parlament zu viele Regierungsposten zu kontrollieren, zumal ein Teil des Clubs der neuen Linken nicht formell in die Regierung eingetreten ist. Die Linkspartei lehnt die Forderung der PSL ab, eines der Ministerien abzugeben, aber die von Rzeczpospolita zitierten Politiker dieser Gruppierung geben zu, dass sie damit gerechnet haben. Die Forderungen der PSL haben Premierminister Donald Tusk noch nicht erreicht, urteilt die Tageszeitung Rzeczpospolita. Szymon Hołownia hat sich bei einem Interview unter anderem zu den Ergebnissen der Wahl geäußert und über die Pläne seiner Partei für die Wahlen zum Europäischen Parlament gesprochen. Der Sejm-Marschall kündigte an, dass seine Partei bei den Wahlen im Juni höchstwahrscheinlich wieder im Format des dritten Weges antreten werde. Er glaube, dass dieses Format funktioniere, argumentierte er. Gleichzeitig schloss er eine andere Variante nicht kategorisch aus. Die Koalition habe jetzt das gleiche Ergebnis wie bei der Parlamentswahl erreicht. Wenn etwas funktioniert hat, warum sollte man es ändern, sagte der Politiker. Gleichzeitig fügte er hinzu, dass sein Ziel ein starkes Polen sei, das um seine Position in der EU kämpfe. Auf die Frage, ob er mit Donald Tusk über die bevorstehenden Wahlen gesprochen habe, verneinte Hołownia entschieden. Es habe keine Zeit dafür gegeben, man werde sie aber finden. Momentan sei man dabei, die Ergebnisse der Kommunalwahlen zu analysieren. Hołownia schätzte auch ein, dass der Angriff der Linken auf ihn wegen der Verschiebung der Abstimmung über die Liberalisierung des Abtreibungsrechts der Sache nicht dienlich sei. Gleichzeitig versicherte er, dass die Diskussion über den Entwurf in den nächsten Tagen stattfinden werde und er hoffe, dass sie fortgesetzt werde, erklärte er. Unabhängig von den Entscheidungen der Parteiführung werde er die Bauernpartei PSL bei den Europawahlen gegen eine gemeinsame Liste mit der Bürgerkoalition verteidigen, erklärt der Abgeordnete Marek Sawicki. Seiner Meinung nach sollte der dritte Weg, das heißt die Koalition aus PSL und der Hołownia-Partei, eigenständig zu diesen Wahlen antreten. Laut Sawicki hätte die PSL, wenn sie bei den letzten Europawahlen allein angetreten wäre, mindestens 4 Sitze gewonnen, wenn nicht sogar mehr. Indem aber die Bauernpartei gemeinsam mit der KU antrat, habe sie einen Sitz verloren, erklärt der Politiker. Auf die Frage, ob der PSL-Vorsitzende Władysław Kosiniak-Kamysz bereits Gespräche mit dem PO-Vorsitzenden Donald Tusk über eine gemeinsame Liste aufgenommen habe, antwortete Sawicki, dass er dies nicht glaube, weil dies nicht der Zeitpunkt für solche Gespräche gewesen war. Er wies darauf hin, dass die Parteichefs wahrscheinlich schon diese Woche darüber sprechen würden, lesen wir in der Tageszeitung Dziennik, Gazeta Prawna.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Wir sind gleich wieder da, dann mit dem Porträt eines ganz besonderen Brückenbauers zwischen Polen und der Ukraine, der polnischen Literaturgeschichte. Zuerst eine Prise Musik.
Będziesz zbierać kwiat, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą, ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą, ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała i wiem, jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość, jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Damit zu unserem nächsten Thema, der Schriftsteller, Radiojournalist, Boxer und unermüdliche Patriot Józef Łobodowski galt zu Recht als einer der bedeutendsten literarischen Chronisten seiner Zeit. Seine Wahlheimat Spanien musste er ebenso geliebt haben wie Polen und die Ukraine. Er sensibilisierte die polnische Leserschaft für die Texte des Nationaldichters Taras Schewtschenko sowie die Kultur der Kosaken in den Steppengebieten Osteuropas. In Madrid wiederum setzte er sich für ein souveränes Polen ein und studierte die arabischen Einflüsse auf die Geschichte Spaniens, in der er Parallelen zum polnischen Phänomen des Sarmatismus entdeckte. Wojciech Osiński berichtet.
Wenn Sie sich ein Bild von der Geschichte Spaniens nach dem Bürgerkrieg verschaffen möchten, dann haben Sie, verehrte Zuhörer, eine recht breite Auswahl. Sie können sich zum Beispiel die Bücher des britischen Historikers Sir Anthony Beaver zu Gemüte führen. Sie können, wenn Sie den strengeren, den akademischen Weg wählen wollen, auch auf hervorragende historische Untersuchungen zurückgreifen, etwa die einschlägigen Standardwerke des Autors Carlos Collado Seidel oder die vortreffliche Monographie El Terror Rojo des spanischen Historikers Julius Ruiz. Sie sind aber keineswegs schlechter beraten, wenn Sie sich dem wunderlich ergreifenden Werk des polnischen Schriftstellers Józef Łobodowski zuwenden, der 1909 in einer kleinen Gemeinde im russischen Teilungsgebiet geboren wurde. Józef Łobodowski, von seinen spanischen Freunden mit dem Spitznamen Lobo bedacht, was in der Sprache von Cervantes nicht zufällig Wolf heißt, gilt zu Recht als einer der bedeutendsten literarischen Chronisten seiner Zeit. Er war ein Beschwörer und zugleich Opfer der historischen Umstände oder, um es in seiner eigenen Sprache zu sagen, Gott hat ihm unendlich viele Talente geschenkt und leider ebenso mit unzähligen Kümmernissen geschlagen. Zu seinen Begabungen zählte eine von ganz wenigen Zeitgenossen erreichte Kunst der Aussprache und dichterischen Fantasie. Zu den Kümmernissen hingegen seine politischen Ansichten, die nicht immer nur auf Anklang stießen. Man muss allerdings kein Freund von psychologischen Gemeinplätzen sein, um festzustellen, dass Swobodowski dennoch seinen patriotischen Optimismus nie verloren hatte. Er gehörte zu der Kategorie der großen polnischen Exilautoren, die nach dem Krieg unbeugsam geblieben und nicht mehr nach Polen zurückgekehrt waren. Swobodowski konnte die Heuchelei und den Terror der Kommunisten nur aus der Ferne ertragen. Er lebte in Madrid und verliebte sich in Spanien. Die iberische Halbinsel war für ihn eine Entdeckung, ähnlich wie die spanische Sprache, die er schnell erlernte, sagt der Lubliner Polonist Jerzy Święch. Als Schriftsteller debütierte Józef Swobodowski bereits vor dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde mit katastrophistischer Lyrik in Verbindung gebracht und 1937 mit dem prestigereichen Debütantenpreis der polnischen Literaturakademie ausgezeichnet. Im ostpolnischen Lublin aufgewachsen, hatte er insbesondere für die Annäherung zur Ukraine geworben. Er übersetzte einige der bekanntesten Werke der ukrainischen Literatur in seine Muttersprache, sensibilisierte die polnische Leserschaft unter anderem für die Texte des Nationaldichters Taras Schewtschenko und interessierte sich sehr für die Kultur der Kosaken in den Steppengebieten Osteuropas, erzählt uns die Slawistin Bogumiła Berdychowska. In Swobodowskis Gesamtwerk finden wir einige der wichtigsten Texte über die ukrainische Literatur. Er hatte viele ukrainische Freunde, verkehrte in den dortigen literarischen Kreisen. Seine Gedichte und Romane, allen voran natürlich die sogenannte ukrainische Trilogie, sind heute aktueller denn je. Er liebte das Schwarze Meer. In der Pflege der polnisch-ukrainischen Beziehungen war er sehr konsequent. Ab September 1939 kämpfte Swobodowski als Soldat der Heimatarmee gegen die deutschen Nazis, die Polen hinterrücks überfallen haben. Die physischen Voraussetzungen für einen guten Soldaten hatte er bereits. So konnte er schon zuvor beachtliche Erfolge als Amateurboxer feiern. Mit der deutsch-polnischen Problematik hatte er sich schon vorher intensiv auseinandergesetzt. Er gehörte zu den Anhängern des Prometheismus, der sich gegen den geopolitischen Einflussausbau der Sowjetunion richtete. Ihm entging nicht, dass viele Deutsche in der Zwischenkriegszeit von Lenin und den Bolschewisten angetan waren. Seine anfängliche Sympathie für den Marxismus hatte er spätestens nach der von den Russen absichtlich herbeigeführten Hungerkatastrophe in der Ukraine abgelegt. Kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs wandelte sich Swobodowski zu einem überzeugten Antikommunisten. Man kann ihn, wenn man so will, mit Stefan Jeromskis Held Cezary Baryka vergleichen, der zunächst gegen jegliche soziale Unterdrückung vorging, bei seiner Ankunft in Polen jedoch alles andere als gläserne Häuser vorfand. In Spanien angekommen, konnte Swobodowski dann schon ungezwungen über das neue System in Polen berichten. Er erkannte sehr schnell, dass die Meinungsfreiheit in der Volksrepublik eingeschränkt wurde, meint der Krakauer Kulturhistoriker Maciej Urbanowski. Swobodowski kämpfte in der Einheit des Generals Stanisław Maczek, der es in den ersten Kriegstagen gelang, den deutschen Vormarsch zu bremsen. Doch nach der sowjetischen Invasion wurde er alsbald befohlen, Polen zu verlassen. Am 19. September gelangte Swobodowski nach Ungarn und anschließend nach Frankreich. Nach dem deutschen Westfeldzug und der Ausrufung des Vichy-Regimes reiste er weiter nach Spanien, wo er bis zum Ende seines Lebens blieb. In Madrid begann eine neue fruchtbare Schaffensphase im Leben des Schriftstellers. Nach dem spanischen Bürgerkrieg lenkte Francisco Franco die Geschicke des Landes. Doch dies hatte einen Vorteil, sagt der Historiker Paweł Chojnacki.
Demokratie zachodnie i komunizm bolszewicki.
Fast alle westlichen Demokratien hatten eine ausgeprägte Schwäche für die Sowjetunion, anders die Spanier. Sie waren antikommunistisch, katholisch und erkannten rasch, dass der Bolschewismus eine moralische Niederlage erlitten hatte.
Moralna świata.
In Spanien freundete sich Swobodowski mit den dort ansässigen Polen an. In Madrid hatte die Londoner Exilregierung ihre einzige souveräne Vertretung in Europa. Swobodowski lernte sehr schnell die spanische Sprache, setzte sich für polnische Belange ein und gab bald die Zeitschrift Polonia Revista Ilustrada heraus, die eine Zeit lang neben den Wiadomości von Mieczysław Grydzewski die einzige antikommunistische Quelle für westliche Politiker war. An der Universidad de Madrid arbeitete er mit polnischen und ukrainischen Studenten zusammen, die von ihm Informationen über die eigentliche Situation in den kommunistischen Ländern erhielten. In der Pariser Kultura von Jerzy Giedroyć warb Swobodowski weiterhin für eine Annäherung an die Ukraine. Was die Leser seiner ins Deutsche übersetzten Texte nicht wissen:
Łobodowski war ebenfalls ein leidenschaftlicher Radiojournalist. Im Radio Nacional de España führte er durch eine Sendung über Polen, berichtete über die tatsächlichen Geschehnisse in der Volksrepublik, noch bevor Jan Nowak-Jeziorański im Radio Wolna Europa die polnischen Zuhörer für sich gewann. An Łobodowskis Beiträgen wirkten ehemalige Mitarbeiter des polnischen Rundfunks in Warschau mit, die durch widrige Umstände gleichfalls in Madrid gelandet sind.
Este es el momento romántico, Duque Dolgate.
Dennoch fand Łobodowski noch Zeit, um sich der spanischen Literatur zu widmen. Er übersetzte unzählige Werke ins Polnische, unter anderem jene von Lope de Vega, Federico García Lorca oder Antonio Machado. Ganz nebenbei schrieb er noch das Buch Por Nuestra Libertad y la Vuestra, für unsere und eure Freiheit, wo er den Spaniern die geopolitische Lage Polens in Europa erklärte.
Y como verás, este barrio ha cambiado una barbaridad.
Vieles in Spanien hat sich seit Lobos Tod verändert, aber einige Orte, an denen er schrieb, haben sich erhalten. Andalusien mochte er besonders gern. Hier erlebte er aus nächster Nähe den arabischen Einfluss auf die Geschichte Spaniens, indem er zugleich Parallelen zum polnischen Sarmatismus entdeckte. Mochten diese Einflüsse für andere noch so unterschiedlich sein, erinnert sich sein Freund, der Madrilene Jorge Bolívar. Im Jahr 1985 wurde Józef Łobodowski der Orden Polonia Restituta verliehen. Der polnische Präsident im Londoner Exil, Edward Raczyński, lobte den Schriftsteller für seinen unermüdlichen Kampf um die polnische Unabhängigkeit. Der verdiente Autor verstarb 3 Jahre später in einem Krankenhaus in der spanischen Hauptstadt. Lobo, que Dios te tenga en gloria.
Ein Beitrag von Wojciech Osiński. Und in der heutigen Sendung geht es nun von Madrid nach Danzig. Das ehemalige Kurhaus im Danziger Stadtteil Brösen, auf Polnisch Brzeźno, wurde zu einem Bildungszentrum ausgebaut. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist denkmalgeschützt und erinnert an den Kurcharakter des Stadtteils an der Ostsee. Außer dem wissenschaftlichen Angebot gibt es ein Hotel und ein Restaurant. Über die heutige Funktion des ehemaligen Kurhauses hat Katarzyna Tuszyńska mit dem Danziger Historiker Dr. Jan Daniluk gesprochen.
Wir stehen gerade vor dem Kurhaus in Brösen. Im 19. Jahrhundert war es ein Zentrum des Stadtteils, oder?
Es war das von Anfang an Herz von Brösen, also ehemaliger kaschubische Fischerdorf an der Küste der Danziger Bucht.
Rund um das Kurhaus entstanden andere Einrichtungen. Bekannt sind unter anderem die Strandhalle sowie Damen- und Herrenbad. Welche gab es noch und welche sind bis heute erhalten?
In Brösen als auch in vielen anderen Kurorten, vor allem hier auch an der Ostseeküste, gab es damals immer nicht nur die Hauptgebäude wie Kurhäuser, also Kurhäuser spielten eine Rolle, vor allem die besten Hotels und auch Restaurants im ehemaligen Kurorten, aber auch Strandhallen, also Platz, wo Menschen organisierten einfach Bälle, haben sich getroffen und amüsierten sich einfach. Aber dazu gab es immer die Brücke ins Meer, auch Perke, Konzerthallen, auch Warmbäder und einfach das ganze Infrastruktur, welche immer mit die Rolle des Kurs eng gebunden war.
Wie kommt es, dass nur das Kurhaus originaltreu wiederaufgebaut wurde?
Das Kurhaus in Brösen wurde vor 2 Jahren gründlich renoviert. Danach ist es wahrscheinlich auch geöffnet. Und jetzt heute eine Abteilung des Hevelianums. Das ist eine städtische Einrichtung in Danzig, welche für die Bildung und Wissenschaft verantwortlich ist. In Brösen, Stadtteil Danzigs, gibt es vor allem die Science Center, verantwortlich für die Ökologie und sogenannte grüne Wissenschaft. Neben dem Kurhaus steht ehemalige Warmbad. Leider ist die ganze Zeit eine städtische Einrichtung, wo die Mietwohnungen sind. Es gibt auch die Pläne, vielleicht in der Zukunft diese zu ändern. Aber jetzt gibt es nur das Kurhaus. In der Vergangenheit nannte man dieses Haus, dieses Gebäude als Palast, als Zentrum des Lebens, des öffentlichen Lebens in damaligen, vor allem in der wilhelminischen Zeiten, Kurort. Und das war wirklich die Perle. Teilweise, denke ich, ist die ganze Zeit auch Perle von Brüsen, Perle an der Ostseeküste. Eine Ausnahme, wenn es um die alten, schönen Kurortgebäude geht, welche die ganze Zeit stehen und können wir das einfach sehen.
Das Kurhaus ist heute eine Aus- und Vorbildungseinrichtung mit Hotel- und Restaurantbetrieb. Ausdrücklich auch mit Bezug auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Um welches oder welche geht es hier?
Im Hevelianum gibt es solche Idee fast alle Initiativen, welche mit Ökologie zu tun haben, irgendwie mit diesen Liste von 17 Zielen der Entwicklung zu binden. Also zum Beispiel, man sollte sich um das Wasser kümmern, um die Reinigung im Ozean, um Recycling-Sache. Diese Ideen, diese 17 Punkte sind Ziele, welche sind Grundlagen von die Ausbildungsprojekte. Dieses Haus, eine Art von der Schule, sage ich, hat diese Rolle. Jeden Tag, auch am Wochenende, gibt es dort Initiativen, Schulungen und Treffen für Kinder und Erwachsene.
Warum ist das Kurhaus so besonders?
Das ist ein einziges Objekt an der Ostseeküste, welches aus 19. Jahrhundert kam und die ganze Zeit beibehalten ist. Zweitens, dieses Gebäude ist gründlich renoviert. Die Lage von diesem Gebäude ist wirklich gut und auch spielt eine öffentliche Rolle. Nicht nur dieser Stadtteil Danzig, aber vor allem im Leben der Stadt. Und drittens, das ist ein einziges Beispiel von ehemaliger Kurortkulturleben. Und das finde ich als etwas wirklich Besonderes.
Erinnert das heutige Kurhaus an das Objekt aus dem 19. Jahrhundert?
Ja, das stimmt. Das ist genau dieses Objekt, welches im Jahre 1893 gegründet wurde, ist zum Glück beibehalten. Er hat den Krieg des Zweiten Weltkriegs überlebt und deswegen könnten wir dort etwas machen.
Sie haben am Anfang gesagt, dass es Pläne gäbe, auch andere Gebäude vor dem Kurhaus zu rekonstruieren, zum Beispiel das Warmbadehaus. Wie sieht es mit der Seebrücke aus, die eine Verlängerung der Fußgängerzone war und die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde?
In Brüsen gibt es schon eine Seebrücke, aber relativ neu. Diese Brücke wurde am Ende 20. Jahrhunderts gebaut. Es gibt keinen Platz, um ehrlich zu sein, oder besser zu sagen, keinen Sinn. Und dazu auch kein Geld, um zweite Brücke in dieselbe Stadtteil zu schaffen.
Was erwartet die Gäste heute im Kurhaus?
Das ehemalige Kurhaus, um ehrlich zu sein, spielt teilweise die originelle Rolle, die Funktion. Die halbe von diesem Kurhaus ist wieder ein Hotel. Zugang zu Restaurants ist frei. Nicht nur für die Hotelgäste, auch für die Touristen oder Einwohner von Danzig. Im Hotel selbstverständlich muss man die Zimmer buchen. In der Umgebung im Garten von diesem Kurhaus gibt es zum Beispiel eine unter Freihimmel eigentliche Dauerausstellung mit alten Ansichtskarten in zwei Sprachen, in englischer und polnischer Sprache. Dort könnte man jederzeit in Tag und Nacht das freilesen und die alte Ansichtskarte Geschichte von Brüsen und Kurhaus besonders bewundert.
Sie haben ein Buch über das Börsener Kurhaus geschrieben. Woher rührt Ihr Interesse daran?
Wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich etwas Seltsames, wenn es geht um die Geschichte von Freizeitgeschichte in dieser Umgebung. Das ist einziger Kurhaus, welche noch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammen. Und genau diese Zeit, die Epoche zwischen die Wende zwischen 19. und 20. Jahrhunderts, war die einfach die Blütezeit von ehemaligen historischen Kurorten. Deswegen, das ist ein Beweis für die ganz bunte und sehr interessante Geschichte. Leider solche Beweise gibt es, solche Spuren von Geschichte gibt es immer weniger. Naja, und ich als Historiker habe ich einfach große Interesse an der Geschichte von Danzig und Danziger Umgebung.
Vielleicht beim nächsten Besuch in Gdańsk einen Besuch wert über die neue Rolle des Kurhauses im Danziger Stadtteil Brzeźno als Bildungszentrum, berichtete Katarzyna Tuszyńska. Und das war es auch schon für heute in der Sendung aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Denizo. Do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.